Black FM. Hallo und herzlich willkommen zu Volume 135 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Wir melden uns zurück aus der Feiertags- und Jahreswechselpause. Und wir tun das heute mit einem der Dauerthemen unseres Podcasts. Es geht um Liebenau. Wir beschäftigen uns viel und oft damit und wir haben eine relativ eindeutige, aus der Fanbrille betrachtete Perspektive. Wir möchten natürlich ein eigenes Sturmstadion haben, am besten in Liebenau. Uns ist aber sehr wohl bewusst, dass es eine Reihe anderer Perspektiven dazu gibt und wir möchten diesen heute umfassend Platz geben. Dazu haben wir uns jemanden eingeladen, besser gesagt uns zu ihm eingeladen, weil wir sitzen in seinem Revier, der sich mit diesem Thema über den Anspruch und Wunsch eines Fußballclubs hinaus befasst. Wir möchten gemeinsam die ganze Liebenau-Story einmal ausrollen und uns auf die Ursachenforschung begeben, wie sich das alles zusammensetzt. Wo beginnt das Thema eigentlich? Welche Interessenslagen gibt es? Und vor allem, wie kann die Angelegenheit irgendwie einer für alle einigermaßen zufriedenstellenden Lösung zugeführt werden? Wir sitzen dazu in den Hallen der kleinen Zeitung und mir gegenüber sitzt Gerald Winter, stellvertretender Ressortleiter Steiermark, der sich immer wieder ausführlich mit der Stadioncausa beschäftigt. Gerald ist seit 2004 bei der kleinen Zeitung und nah dran an der Stadtpolitik und den damit verbundenen Herausforderungen. Er begleitet die Stadiondebatte der letzten Jahre für die kleine Zeitung aus nächster Nähe und wir wollen heute von ihm insbesondere die Sichtweise auf alle damit verbundenen Themen erfahren, wie sie sich abseits des Wunschdenkens der Fußballfans und Fußballclubs darstellt. Lieber Gerald, herzlich willkommen bei Black FM.
Hallo, Gerald Winter-Pölsler, wenn wir genau sein wollen.
Gerald Winter-Pölsler, Verzeihung, ich bin noch, wir kennen uns schon relativ lang, ich bin noch in alten Mustern gefangen, weil er hieß nicht immer so, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich bin Jürgen Pucher und wir starten somit hinein in Volume 135 von
Black FM.
Bevor wir uns ins Thema werfen, noch kurz unsere üblichen Shoutouts. Abgesehen vom sich drehenden Transferkarussell im Jänner gab es noch so einige Personalrochaden im Staff von Sturm nach dem Exodus des Trainerteams nach Hoffenheim. Mittlerweile ist bis auf die Matchanalyse, wo noch ein Nachfolger für Sebastian Pozziatli gesucht wird, der auf Wunsch des Clubs den Verein verlassen musste, wieder jede Position einigermaßen besetzt. Allerdings die Gerüchte, dass die Ernährungsexpertin Darinka Stock den Rufen aus Hoffenheim auch folgen könnte, verdichten sich gerade dieser Tage. Es gibt also vielleicht bald noch einmal Handlungsbedarf. Was sonst geschah, fassen wir hier kurz zusammen, damit wir den Überblick nicht verlieren. Benjamin Schunk von Leverkusen ersetzt Paul Beiduch als technischen Direktor. Viel mehr ist über ihn und sein Aufgabengebiet aktuell noch nicht bekannt. Dem ins Team der ersten Mannschaft gerückten Sagan Duran folgt Dode Čaković als Damentrainer. Er war bisher der Co. von Duran und Damensportchef Michael Erlitz hat bei uns in Volume 134 schon sehr lobende Worte für den neuen Chef gefunden. Wir wünschen ihm viel Erfolg, wiewohl wir schon recht gerne einmal eine Frau gesehen hätten für diesen Job. Bei der zweiten Mannschaft steht seit ein paar Tagen fest, dass der Akademieleiter aus St. Pölten und ÖFB-Nachwuchstrainer Christoph Wurm Jürgen Säumel beerben wird. Und er bringt, nachdem Zweiercoach Michi Madl ebenfalls zu Einser aufrückt, Hannes Erhardt als Co-Trainer mit, der bislang in der zweiten türkischen Liga gewirkt hat. Den ebenfalls seit jener in Hoffenheim befindlichen Marco Angela ersetzen gleich zwei Köpfe, Kevin Maritschnek und Christoph Glashüttner kommen aus Hartberg zum Doublesieger und verantworten zukünftig Athletiktrainer, Training und Performance-Analyse. Überraschend ist Günter Neukirchner, frisch gebackener Lifetime Achievement Award Gewinner bei Black FM, nicht mehr Teil des Teams der ersten Mannschaft. Jürgen Solmel wollte ihn lieber ausschließlich in seiner Rolle als Entwicklungstrainer sehen. Nach diesem ausführlichen Postenbericht noch eine kurze Selbstbeweihräucherung. Wir freuen uns über und bedanken uns bei 3000 Followern auf Instagram. Nimmt man Facebook und Instagram zusammen, stehen wir mittlerweile bei 8000 Leuten, die auf Folgen geklickt haben und Black FM gefällt das natürlich. Jetzt aber ins Thema. Wir starten mit einem Blick zurück. Die beiden Grazer Fußballvereine zogen 1997 aus ihren in die Jahre gekommenen Heimstätten ins schmucke neue Liebenauer Stadion, das damals noch nach einem steirischen Muskelmann benannt war. Es war zunächst die große Zeit der Osim-Ära und große Momente im Europacup und in der Champions League fanden statt. Dann kam die Ära der Konkurse. Sturm kratzte knapp die Kurve, der GAK verabschiedete sich vorerst in den Amateurfußball. Es kam die Europameisterschaft 2008 und Graz verzichtete darauf, ein Austragungsort zu werden und das uns als Spielstätte heute gut bekannte Klagenfurt bekam stattdessen ein neues Stadion. Liebenau wurde älter und nach häuften sich die Probleme. Es wurde nichts investiert, rund um das Stadion sieht es im Prinzip heute noch ungefähr gleich aus wie vor zwei Jahrzehnten und Mieter Sturm übte sich in ständiger Reibung mit der Eigentümerin der Stadt Graz, der der Fußballclub zu wenig Engagement für die Spielstätte vorgeworfen hat. Dann kam der GRK zurück in den Profifußball und man musste sich das Stadion wieder teilen. Das freute weder Fans noch Clubverantwortliche. Nur Alternative gab es eben keine. Sturm forcierte schließlich das Thema seiner eigenen Heimat und einer Zwei-Stadion-Lösung. Den vorläufigen Ausgang dieses politischen Prozesses kennen wir. Die Bürgermeisterin sagte nach einer sehr langen, relativ sinnlosen Diskussionsperiode diese Option ab. Kein Grundstück, kein Geld. Jetzt befinden wir uns in einem weiteren Evaluierungsprozess, wo die Machbarkeit eines Aus- und Umbaus von Liebenau für beide Clubs geprüft wird. Mitte 2025 sollen diese Ergebnisse am Tisch liegen. Wie es dann weitergeht, ist aktuell nicht absehbar. Meine erste Frage an dich, Gerald, wäre nun, wenn du dir diesen Aufriss der Geschichte Liebenaus ansiehst, wo beginnt aus deiner Sicht das Problem, vor dem wir heute stehen, nämlich einer nicht mehr Europacup-tauglichen, in vielen Teilen komplett veralteten Sportstätte?
Ja, wenn man ganz weit zurückgeht, beginnt es eigentlich schon mit der EM, die damals in Österreich und aber eben nicht in Graz, sondern in Klagenfurt ausgetragen wurde, oder unter anderem in Klagenfurt, weil Graz eben damals quasi aktiv auf ein EM-Stadion verzichtet hat mit dem Verweis auf das für damalige Verhältnisse relativ neue Liebenauer Stadion. Eigentlich war damals schon absehbar, dass sie das auf mittlere Sicht mit den knapp 15.000 Besuchern irgendwann nicht mehr ausgehen wird. Aber die Politik war damals der Meinung, man kann nicht ein neues Stadion gleich wieder wegreißen oder ausbauen, umbauen, wie auch immer. War für den damaligen Zeitpunkt ja durchaus nachvollziehbar, aber für heute haben wir eben das Problem, dass Sturm Graz nach Klagenfurt ausweichen muss ins EM-Stadion, um Europacup-Spiele spielen zu können.
Wenn man die Geschichte bis dahin und danach nimmt, hat es ja wahrscheinlich mehrere Facetten. Es gab diese Ära der Konkurse, die möglicherweise politisches Commitment erschwert haben, dass die Politik ganz sicher sogar Interesse hatte, da zu investieren.
Ja, ganz sicher, ja.
Und dass man in Folge oder im Laufe dieser Periode danach wesentlich verantwortet von Bürgermeister Siegfried Nagel das Stadion eigentlich links liegen hat lassen. Teilst du diese Einschätzung?
Also links liegen lassen, weiß ich nicht, ob ich das so, würde ich glaube ich nicht so formulieren. Es war sicher hatte sicher keine Priorität unter der Ära Nagel oder in der Ära Nagel, ganz egal mit wem er da gemeinsam regiert hat, sei es die FPÖ, sei es kurzzeitig mit den Grünen. Es wurden immer wieder Investitionen versprochen, das waren aber mehr so, eigentlich in Wahrheit war es ein bisschen ein Pflaster auf irgendwelche Wunden im Stadion, aber Substanzielles hat sich eigentlich nie verbessert. Auch diese VIP-Club-Geschichte zieht sich ja schon wie ein Strudelteig. Ich glaube 2018 gab es dort den ersten Beschluss dazu, umgesetzt worden ist das nie, von der heutigen Koalition nicht, aber auch nicht von den Koalitionen unter Siegfried Nagel nicht. Und das türmt sich dann natürlich irgendwann auf und auf und am Ende steht jetzt ein Stadion, das nicht mehr für den Europacup tauglich ist. Die Rasenproblematik kommt dann noch dazu. Das ist die Zeche, die man jetzt zahlt für zu wenig Investitionen über Jahrzehnte.
Das heißt, man kann möglicherweise von einer Verantwortungsfamilie sprechen. Fehlendes Commitment 2008 zum neuen Stadion, wenig Investitionen davor und danach ins aktuelle Stadion plus Imageprobleme des Fußballs Mitte der 2000er, die das möglicherweise dann nur den Deckel drauf gemacht haben.
Das, ja, würde ich so sehen. Und ich würde das auch gar nicht an der ÖVP oder an der Person Siegfried Nagel festmachen, sondern ich glaube, das war ganz generell in der Politik, in der Stadtpolitik, wollte man sich mit dem Thema Fußball da nicht stärker committen, als man das ohnehin getan hat. Und das war ja auch nicht ganz billig, muss man auch sagen. Der Stadionbau damals und auch immer wieder diese Pflasterinvestitionen haben ja doch auch Geld gekostet. Und diese Serieninsolvenzen der beiden Vereine, oder ja, kann man so sagen, glaube ich, haben es der Politik natürlich leicht gemacht zu sagen, puh, da sind wir ein bisschen vorsichtig mit dem Steuergeld, weil wer weiß, was passiert in 2 Jahren, in 3 Jahren, in 4 Jahren, stehen wir dann vor derselben Situation wieder. Also aus politischer Sicht kann man das ja durchaus auch nachvollziehen, dass da ein bisschen eine defensive Spielweise an den Tag gelegt wurde.
Wenn man den Verlauf jetzt der ganzen Thematik ins Heute setzt und seit LKK Bürgermeisterin ist, kannst du nachvollziehen, dass es tatsächlich notwendig war oder ob es notwendig war, eine Debatte über ein zweites Stadion zuzulassen und führen zu lassen, wenn man nach eigenen Aussagen im Herbst 2024 ohnehin immer gewusst hat, das wird nicht gehen?
Also ich kann es aus einer Koalitionslogik heraus nachvollziehen. Sachlich kann ich es natürlich nicht nachvollziehen, weil wie sie ja dann erst im Herbst 2024 selbst einbekannt hat, in Wahrheit war das von Anfang an klar, dass Graz kein zweites Stadion bauen kann. Das ist schon einmal ein Platz gescheitert. Also für den GRK Weinzödel ist nicht auszubauen. Das war allen eigentlich von Anfang an klar. Wasserschutz, Naturschutz, da geht nichts. Im Norden gibt es kaum Flächen. Diese Idee, auf einem Einkaufszentrum ein Stadion zu bauen, wurde belächelt oder hat Marke sogar aggressiv gemacht, was ich zwar nicht ganz verstehe, weil so selten ist es dann ja doch nicht, siehe auch Linz zum Beispiel. Und das war halt der Ausdruck dessen, dass man irgendwie versucht hat, zumindest mit einer kreativen Idee einen Platz zu schaffen. Ist aber ziemlich niedergebügelt worden, auch von Fanseite. Und man hat trotzdem immer wieder eine neue Schleife gezogen, neue Standorte mögliche gesucht, im Wissen, dass in Wahrheit das alles illusorisch ist. Und der Grund ist eben diese koalitionsinterne Logik, also Koalition KPÖ, Grüne, SPÖ. Und die SPÖ ist damals 2021 mit dem zweiten Stadion in den Wahlkampf gezogen und hat das quasi versprochen, dass man das ernsthaft prüfen wird. Und in dieser Koalition ist die SPÖ halt nur der sehr kleine Partner, ist politisch so schwach, dass sie nicht einmal ein Regierungsmitglied stellen, sondern nur 4 Gemeinderäte haben. Und da muss man natürlich als Koalitionspartner, muss man die irgendwie politisch leben lassen, würde ich einmal so formulieren. Und das war eben eines der Dinge, die unter anderem der Michi Ehmann, der damalige SPÖ-Chef, das war eben relativ wichtig, die Stadionfrage. Und da hat die LKK als Bürgermeisterin einfach zu lange zugeschaut, aus meiner Sicht. Und das sagt sie ja heute selber, dass sie viel früher die Reißleine ziehen hätte müssen.
War es wirklich allen von Anfang an klar? Weil es wurde ja dann durchaus schon die Geschichte so stark, eben wie du sagst, von der SPÖ und von Michi Ehmann lanciert, dass man ja möglicherweise auf der Seite zumindest tatsächlich versucht hat, daran zu glauben, dass das geht. Und ich glaube aber, den Clubs gab es immer wieder Phasen, wo ihnen in Aussicht gestellt wurde, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also das hat schon was ausgelöst, wo möglicherweise auch eine gewisse Vernebelung und Verblendung der Thematik entstanden ist, weil da haben schon viele wirklich dran geglaubt, dass das geht. Und den Fans hat man es dann auch irgendwie eingeredet, das kriegen wir schon hin und das machen wir schon. Also eigentlich ist das politisch aus meiner Sicht schon ein Stück weit unredlich, das so lang laufen zu lassen, auch aus Koalitionsraison heraus, woraus ja, auch immer.
Ja, ja, das würde ich auch so sehen. Also was ich schon glaube, ist, dass der Wunsch, dass das in Erfüllung geht, speziell seitens der SPÖ, also dass man irgendwie ein zweites Stadion zusammenbringt, also der war real und das wollten sie. Und da kann man ja sagen, okay, sie haben in Wahrheit haben sie versprochen, das ernsthaft zu prüfen, das hat man gemacht, aber eigentlich hätte man nach der ersten Prüfung drauf kommen müssen, ja, okay, sorry, es geht nicht. Und sie dann neu positionieren und neu aufstellen, und zwar mit den Vereinen gemeinsam. Das war natürlich am Anfang auch nicht ganz leicht mit den Vereinen gemeinsam, weil der Druck ist vor allem von Sturm gekommen. GRK war da sehr defensiv am Anfang, auch weil sie ja selber gewusst haben, finanziell spielen sie in einer anderen Liga wie Sturm und damals ja auch noch tatsächlich auch sportlich. Das ist ja heute anders. Sportlich, finanziell glaube ich nicht. Und dass das für den GRK alles andere als leicht ist, ein eigenes Stadion irgendwie zu stemmen, selbst wenn da massive öffentliche Gelder kommen, ja, war eigentlich auch klar. Die Vereine haben sich dann irgendwann einmal so weit committed, dass man einen Strang zieht. Mit der Politik hat es ein bisschen länger gedauert.
Kann es sein, oder das ist so eine Vermutung, die ich mit mir selbst manchmal anstelle, dass die LKK das Thema von der Wertigkeit und von dem, wie es aufgeht, ein bisschen unterschätzt hat zu Beginn und sie gedacht hat, das kann man vielleicht schon laufen lassen, das interessiert jetzt eh nicht so viele Leute außerhalb eines gewissen Kontextes, dass ihr das ein bisschen entglitten ist auch? Medial?
Entglitten würde ich gar nicht sagen, aber das ist unterschätzter das Thema definitiv. Also auch wenn ihr, das wird ja auch von den politischen Gegnern immer wieder ins Treffen geführt, ihr Sohn massiver Sturm-Fan ist, das finde ich wiederum unredlich, dass man das dort die Familie immer mit hineinzieht und das als politisches Argument unter Anführungszeichen immer wieder ins Treffen führt. Aber das Thema an sich und wie groß das ist, das hat der Siegfried Nagel seinerzeit schon unterschätzt, würde ich meinen, und detto die LGK.
Wie groß siehst du den Stellenwert des Themas, wenn du jetzt, es ist ja ein Thema, das hauptsächlich die Fußballöffentlichkeit interessiert, aber natürlich dann zu einer breiten Öffentlichkeit wird, sobald es zum Beispiel ein Massenmedium wie die Kleine Zeitung aufgreift oder eben medial viel besprochen wird. Wie groß oder wie gewichtig schätzt du das Thema grundsätzlich ein in einer Gesamtbevölkerungsperspektive?
Ja, das ist schwierig zu beantworten. Es ist nicht so groß, wie die Hardcore-Fußballfans das natürlich sehen, logischerweise, die aber gar nicht so eine kleine Gruppe sind, weil Fußball ist halt einmal ein Massenphänomen. Aber wenn man es aus der Perspektive des städtischen Budgets jetzt zum Beispiel betrachtet, dann ist es eigentlich ein relativ, darf ich mir sagen, kleines Thema. Ich sage es, dann ist es ein relativ kleines Thema oder bislang gewesen, weil die Stadt natürlich ganz andere Probleme und Aufgaben hat, als zwei Fußball-Profimannschaften zwei Stadien hinzustellen oder auch eines, das ja nicht ganz billig werden würde, wenn es so weit kommt. Und das ist vor allem die Perspektive der KPÖ, die sagt ja, sie sprechen es nicht so aus, aber insgeheim unterstelle ich ihnen, dass sie so denken, warum sollen wir als Steuerzahler an zwei Vereinen, die Millionen Umsätze machen und im Fall von Sturm derzeit sogar Millionen Gewinne, aus öffentlichen Geldern Stadioninfrastruktur hinstellen, das sollen sie doch bitte selber machen. Ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber im Wesentlichen, glaube ich, ist das die Grundhaltung der KPÖ.
Zudem kommen wir noch kurz ein abschließendes LKK, zwei Stadien-Thema, Abrundungsgeschichte sozusagen. Wäre es möglicherweise sinnvoller oder zielführender gewesen, retrospektiv, dass man dieses Thema schneller zur Chefinnensache macht und Manfred Eber relativ frühzeitig entbindet von diesem Thema, weil mir kommt vor, dass die Unbedarftheit gewisser Akteure, die da lang sehr federführend aktiv waren, das Ganze auch nochmal in die Länge gezogen und eher verunstaltet denn gelöst hat.
Nein, das glaube ich nicht. Also Unbedarftheit kann man, glaube ich, einen Finanzstaat halt jetzt auch nicht vorwerfen oder du unterstellen. Gut, ja. Es war natürlich hat mit dem Stadion generell nichts zu tun, aber ganz grundsätzlich die Anfangszeit der Koalition war, was die Finanzen betrifft, sehr schwierig, weil auch ein Finanzdirektor damals frisch im Amt war, der noch unter Siegfried Nagel bestellt wurde, der war offenkundig überfordert mit seiner Aufgabe. Dazu kam ein frisch gewählter Finanzstadtrat, der sich auch erst einarbeiten hat müssen, und dazu kam Corona und Co., also finanzielle Krisen. Da hat es schon mal ordentlich geraschelt, würde ich mal sagen, bis hin zum Warnbrief des Rechnungshofs. Aber mittlerweile ist das aus meiner Sicht gesettelt, und ob da jetzt die LKK die Reißleine zieht oder der Manfred Eber die Reißleine hätte ziehen müssen, nachdem sie die Bürgermeisterin ist und die Parteichefin auch in der KPÖ, hätte natürlich sie das Machtwort sprechen können. Und wahrscheinlich nicht nur können, sondern müssen. Und zwar deutlich früher als im Herbst 2024.
Wenn man auf die Rolle der Fußballvereine blickt und insbesondere jetzt Sturm, die eben federführend in der Forderungsposition waren zu dem ganzen Thema, findest du oder siehst du die Verhaltensweise, wie Sturm sie an den Tag gelegt hat, korrekt war hinsichtlich dessen, was man sich von der Politik alles wünscht? Oder sind sie deiner Meinung nach da übers Ziel hinausgeschossen? Rein in der Forderungsperspektive jetzt?
Naja, wünschen kann man sich alles. Und natürlich aus Sturmsicht, die machen Druck, die wollen ja was von der Politik, das geht nur über Druck. Und wenn man so eine Fanmasse, ich nenne es einmal so, es sind ja doch mehrere 10.000 Leute, im Rücken hat, dann kann man natürlich schon selbstbewusst auftreten. Die Gefahr ist natürlich immer, dass man es überdreht. Ob das immer bei diesen Empfängen im Rathaus zuerst nach dem Cup-Titel und dann nach dem Double, ob das immer die richtige Bühne war, kann man natürlich streiten drüber, aber ich glaube, das muss die Politik aushalten.
Sie produzieren in jedem Fall lustige Chants, die man dann verwenden kann als Jingle, aber das ist ein Nebenstrang dieser Geschichte. Worauf ich hinaus will bei dem Thema ist, dass der Druck und die Unzufriedenheit bei Sturm vor allem kommt ja auch aus dem Vergleich gegenüber anderen Clubs in anderen Bundesländern, wo man zu Recht sagt, dort in Oberösterreich und dort in Wien gibt es einfach ein anderes Commitment. Es gibt wahrscheinlich auch andere budgetäre Situationen, aber jedenfalls sind diese Clubs, die Konkurrenten in der Liga sind, in der Lage, ganz andere infrastrukturelle Bühnen und Felder zu bespielen, als es Sturm und auch der GAK sind. Und dass man sich da benachteiligt fühlt, ist schon auch ein Stück weit nachvollziehbar, oder?
Ja, definitiv. Ja, das sehe ich so. Man muss aber sagen, also da geht es ja vor allem um Wien und es geht vor allem um Linz. Wien ist ja immer in einer Sondersituation, weil sie Stadt und Land gleichzeitig sind. Das heißt, die haben ganz andere budgetäre Mittel. Und in Linz muss man sagen, dass offenbar das Land sich massiv committet zu diesem, zur Fußballinfrastruktur, nicht nur die Stadt. Und das geht mir generell kommt mir in der Diskussion ein bisschen zu kurz, weil das Land ist eigentlich bislang immer außen vor geblieben.
Dazu komme ich dann.
Okay, ja.
Das ist schon ein Punkt, über den ich reden mag. Kurz noch zu der Geschichte mit dem Vergleich. Ist es einerseits natürlich ein politisches Commitment, andererseits ist es in Oberösterreich der Sonderfall, dass die unterschiedlichen politischen Lager alle in dem Fall am gleichen Strang gezogen haben, was ja auch oft nicht der Fall ist. Da möchte ich dann auch da noch dazu kommen. Ist es angesichts dieser Unzufriedenheit und dieser gefühlten Benachteiligung nicht noch einmal verwerflicher, dass man immer wieder die Karotte hingehalten hat oder vielleicht immer noch hinhält mit den aktuellen Plänen und sagt, hey, wir machen das schon irgendwie mit euch, wenn man in Wirklichkeit aber weiß, wir wissen nicht einmal, ob es geht.
Na, also verwerflich würde ich das nicht nennen. Also wenn es am Ende nur die Karotte ist, dann ist es natürlich verwerflich, aber das glaube ich ja nicht, dass es nur die Karotte ist, sondern wie gesagt, ich glaube schon, dass der ernsthafte Wunsch da war, das irgendwie zu ermöglichen. Nur hat man halt so lange sich im Kreis gedreht, weil man sich nicht getraut hat, und das hat wahrscheinlich auch mit dem Druck seitens vor allem Sturms zu tun, dass man sich nicht getraut hat zu sagen, so sorry, es geht nicht, wir brauchen eine andere Lösung. Jetzt gibt es die Lösung, nämlich den quasi alle Kraft nach Liebenau, den Ausbau dort versuchen. Ob das dann gelingt, wird man sehen, was diese Machbarkeitsstudie bringt, die bis Mitte 25 vorlegen soll. Und dann wird man schauen, was diese Studie ergibt, b, was sagt das Land dazu, b, wie schauen die städtischen Finanzen aus.
Da kommen wir hinten, hinten raus noch dazu. Ich würde gern kurz auf die städtischen Finanzen eingehen. Die Einschätzung der finanziellen Lage in Graz, die ja offenbar oder so wie es kommuniziert wird, wenig Spielraum zulässt für größere Investitionen. Teilst du diese Einschätzung, dass es tatsächlich so spitz auf Knopf steht, dass man für solche Sachen im Zweifelsfall einfach kein Geld übrig hat?
Ja, das teile ich, und das wird nicht nur die Stadt Graz beschäftigen, sondern auch das Land Steiermark, wie wir seit Mitte Dezember wissen. Auch da waren die, also ähnlich wie auf Bundesebene, waren die Finanzzahlen einfach zu optimistisch angenommen. Das Defizit ist deutlich höher, als man es budgetiert hatte. Das ganze Land ist in, glaube ich, das dritte Jahr jetzt in Rezession. Das heißt, die Steuereinnahmen sind deutlich geringer, als man es eigentlich budgetiert hatte. Das heißt, das wird uns noch vor gröbere Probleme stellen. Und was Graz betrifft, würde ich einmal sagen, die haben relativ früh mit offenen Karten gespielt, im Unterschied zu Land und Bund. Und Graz hat natürlich andere Großprojekte, die sie unbedingt machen müssen. Also da geht es nicht um, wollen wir uns das leisten, sondern da gibt es schlicht keine Alternative. Da ist jetzt, und das ist aber politisch nicht wahnsinnig sexy, wenn man eine neue Straßenbahnremise bauen muss, aber da geht es um 230, 250 Millionen Euro, je nachdem. Da geht es um die Müllverbrennungsanlage, die Zahl weiß ich jetzt nicht auswendig, aber viele Millionen Euro kosten wird und so weiter und so fort. Und dann irgendwann kommt dann das Stadion dazu. Das ist aus meiner Sicht ganz grundsätzlich gesagt, das ist also eine Wunschgeschichte, eine Kerngeschichte, aber es ist keine Mussgeschichte. Wenn ich jetzt von rein aus städtische Finanzmittelprioritätensetzung das Ding betrachte.
Betritt man dann nicht ein schwieriges Feld, wo man mit muss und wo man mit kann aufhört? Ich verstehe, dass eine Remise ein Muss ist, weil sonst die Straßenbahn nicht mehr fahren kann mit den neuen Garnituren. Ich verstehe, dass eine Müllverbrennungsanlage ein Muss ist, aber in einer Gesellschaft, wie wir sie kennengelernt haben, seit wir leben, ist es nicht auch ein ein wesentlicher Punkt, dass es Dinge wie Kultur und Sport mit politischer Förderung ausgestattet gibt, wo man nicht so einfach sagen kann, das ist ein Kann und das wäre schön, wenn, aber wenn es nicht geht, ist halt wurscht.
Nein, das sage ich ja nicht, dass wenn es nicht geht, ist halt wurscht. Das sage ich nicht, aber natürlich, das ist am Ende ist das Politik. Ich muss Prioritäten setzen und die, die gewählt wurden oder die, die sich zu einer Koalition zusammengefunden haben, müssen für sich die Prioritäten setzen und sie müssen es dann argumentieren und vor allem sie müssen es dann aushalten, um dann bei der nächsten Wahl die Antwort drauf zu kriegen.
Nochmal umgekehrt, in dieses Thema einhakend, ist es aus deiner Sicht ausreichend gewürdigt, welche wirtschaftliche Rolle auch der Sport spielt in dem Fall? Der bringt ja auch auf gewisse Art und Weise ein Geld zurück in die Gesellschaft, in die Politik, in den ganzen Kreislauf sozusagen. Das kommt in der ganzen Argumentation der Stadtpolitik oder auch der Landespolitik oder der Politik generell in der Steiermark nicht wirklich vor.
Nein, das stimmt, ja. Da werden in erster Linie die Kosten gesehen. Und natürlich, wenn man den Sport, also wenn man den Spitzensport betrachtet, ist es ganz sicher so, dass es da wirtschaftliche Effekte gibt. Gar nicht zu reden vom Tourismuseffekt. Also Sturm Graz oder Graz kennt man in vielen Teilen Europas halt immer noch wegen Sturm Graz und der OSIM. Also das kann man gar nicht hoch genug einschätzen in Wahrheit. Und was den Sport generell betrifft, und das ist vielleicht auch ein Feld, weil Sport und Sport, die ziehen auch nicht immer an einem Strang. Also die Handballer, die Volleyballer und die Eishockeyspieler und wie sie alle heißen, die schauen da so sehr genau hin auf diese Stadiondebatte und bei denen geht es halt um ganz andere Summen, nämlich deutlich niedrigere Summen, um die sie da kämpfen und umfallen. Also jetzt gerade die Aspö Union, die momentan irgendwie nicht wissen, wie sie ihre Hallen bespielen können, ohne dass sie Defizite einfahren. Und natürlich ist der Sport ganz generell, das kommt ja immer wieder in politischen Sonntagsreden, sozial verbindend, fürs Gesundheitssystem wichtig, weil er vorbeugend ist und präventiv wirkt und so weiter. Aber die Stadtperspektive oder generell die politische Perspektive bislang ist dann halt meistens trotzdem, okay, wie viel muss ich investieren?
Ich ergänze da noch kurz, ich habe mich mit dem WIFO unterhalten drüber mal, die wesentlichen Revenues kommen über Europacup-Auftritte des Vereins. Und genau die fallen jetzt aber aufgrund der Tatsache, wie wir spielen müssen, weg, weil man jetzt eben nicht mehr in Graz spielt. Das heißt, man hat sie in Wirklichkeit durch diese Stadionmisere in Graz der wichtigsten Revenue-Option durch den Fußballclub auch noch beraubt, weil die gehen jetzt nach Klagenfurt. Also das nur noch ergänzend.
Ja, und also gar nicht zu reden vom Image-Schaden, den man dadurch als zweitgrößte Stadt hat.
Das auch, ja. Wenn man sich den Rechnungshofbericht anschaut, was ich mit Unterstützung von Peter Treusler, einem Freund von mir, der sich da auskennt, gemacht habe, vielen Dank an ihn an dieser Stelle, wird relativ offensichtlich, dass Liebenau und auch andere Beteiligungen der Stadt ordentliche Verlustposten sind. Das heißt, die kosten im Jahr Geld und bringen keins. Insgesamt, wenn ich das richtig interpretiert habe, sagt der Rechnungshof auch, dass zu viel Geld jährlich in diese Beteiligungen insgesamt fließt. Da gehört auch das Stadion dazu. Wo ist jetzt aus deiner Sicht nachvollziehbar ein Argument für die Stadt, das Stadion nicht zu veräußern, wenn es sogar einen konkreten Interessenten gibt, der bereit wäre, ihnen das abzunehmen?
Also ein konkreter Interessent ist Sturm, nehme ich an, meinst du?
Ja.
Naja, eine Stadt, kannst nicht sagen, ich verkaufe das Stadion, wo bisher beide spielen, an einen und wenn der Zweite dann kein Stadion hat, ist das nicht mein Problem, sondern das Problem des Zweiten, in dem Fall des GRK. Also das überlebst politisch nicht. Dass das bislang quasi das Stadion ein Zuschussbetrieb ist, ganz abgesehen von den Errichtungskosten damals, wird, glaube ich, also liegt meinerseits, meiner Ansicht nach auch daran, dass, wie wir schon gesagt haben, politisch ein bisschen wie ein Stiefkind behandelt wurde, aber nicht nur politisch, sondern auch von der Struktur her, weil das ist ja eingegliedert in die Messe und Kongress. Dort waren lange Zeit Menschen am Werk und sind es teilweise immer noch, die für Sport und für Stadion schlicht kein Gespür haben und ich unterstelle ihnen auch kein Interesse haben und entsprechend wurde es auch bewirtschaftet. Das heißt, ich glaube, wenn man ein bisschen eine Fantasie hätte, was man mit dem Stadion sonst alles machen kann, gibt ja andere Beispiele in Europa oder auch in Österreich, würde man es vielleicht auch schaffen, dass man den Betrieb des Stadions irgendwie ins Positive dreht.
auch im aktuellen Zustand oder nur, wenn man jetzt über eine potenziell adaptierte Variante nachdenkt?
Na, ich glaube, im aktuellen Zustand ist schwierig. Da geht es schon um die, wenn es dann adaptiert ist, einmal um wiederum viel Geld dann.
Aber grundsätzlich nur zur Präzisierung. Also du meinst, dass ein potenzieller Verkauf, wir gehen davon aus, es gäbe konkret von Sturm ein Angebot, wir zahlen euch so und so viel, dafür übernehmen wir das mit Baurecht und so weiter, wie es eben die Wiener Vereine oder bis vor kurzem die Austria ja nicht mehr, wie wir wissen, da gab es ja dann einen sehr eigenartigen politischen Stand vor kurzem, aber wie es Rapid macht, das übernimmt, betreiben darf und damit auch dieses ganze Ding in der Hand hat und auch die Kosten trägt. Das scheitert aus deiner Sicht nur daran, dass es auch den GAK gibt, der keine Option hat, auszuweichen, woanders hinzugehen, was Eigenes auf die Beine zu stellen. Nicht aus irgendeinem Grund, dass die Stadt der Meinung ist, wir veräußern grundsätzlich keine Beteiligungen.
Also die GAK, der GAK-Aspekt ist aus meiner Sicht der, der am stärksten wiegt. Aber ganz grundsätzlich ist die KPÖ natürlich keine Partei, die städtisches Eigentum und damit Eigentum der Allgemeinheit sozusagen veräußert. Das trifft auch auf Stadion zu. Und weil du das mit der Austria angesprochen hast, das sowas trägt natürlich nicht bei, um Investitionen, Förderungen in Profivereine zu forcieren, weil das heute tatsächlich für einen Wahnsinn.
Das ist vor allem insofern ein Wahnsinn, weil das ja schon schwersten subventioniert war bei der Errichtung.
Genau.
Dann zuerst dem übergeben Verein, wurde genau. Und jetzt zurückgekauft wurde. Also es ist ein Real Madrid-Stand in Wirklichkeit, ein Trainingsgelände zu bauen, sich zu verschulden und dann schenkt es die Stadt dem Club. Also das ist tatsächlich Schindluder mit Steuergeld, würde ich sagen.
Genau, das sehe ich auch so. Und genau das ist das, glaube ich, warum die Grazer Politik, die ja da eben schon gebrannte Kinder sind, was die finanzielle Situation der Fußballvereine betrifft, lange Jahre und wahrscheinlich immer noch zum Gutteil da sehr defensiv spielt.
Wenn wir zum Land Steiermark kommen, wie wir wissen, gab es eine Wahl und jetzt eine neue Zusammensetzung der Landesregierung. Bisher war das Land Steiermark in dem ganzen Thema in einer zumindest sich selbst auferlegten Beobachter und wir warten ab, was passiert. Position, hat die Wahl und die neue Zusammensetzung der Landesregierung aus deiner Sicht daran was geändert?
Nein. Im Regierungsprogramm, das also von Blau-Schwarz jetzt, in der neuen Landesregierung, das ganze Programm besteht eigentlich zum Gutteil nur aus Überschriften und Schlagworten, aber nicht einmal das Schlagwort Merkur Arena oder Liebenauer Stadion hat es in das Programm geschafft. Einzig das Wort Nationalstadion kommt einmal vor. Das war dieser, ich nenne es Wahlkampfgag von Christopher Drexler, dem ehemaligen Landeshauptmann. Auch da wissen alle, dass das ein völliger Nonsens ist, davon auszugehen, dass das jemals realisiert wird. Warum sollte der Bund in der Steiermark und im Gespräch war damals in Bremstetten, riesen Nationalstadion hinbauen, wo es nicht einmal eine Zugverbindung hingibt. Also das ist ja ein reiner Wahlkampfgag, der es aber in das Regierungsprogramm sogar geschafft hat. Das Stadion in Graz nicht, das Stadion in Hartberg offenbar auch nicht. Wobei ich dann doch glaube, wenn die Machbarkeitsstudie am Tisch liegt und wenn da konkrete Pläne für Graz am Tisch liegen, dann wird auch die Landespolitik und die Landesregierung nicht dran vorbeikommen, dass sie da mit dabei sind. Das haben sie bisher, wobei der Anton Lang, früherer SPÖ-Chef, war da der maßgebliche Politiker, hat immer gesagt, ja, bringt's mal Pläne und dann reden wir. Ich gehe davon aus, dass dasselbe Commitment auch für die neue Landesregierung gilt, was immer dann bei diesen Gesprächen rauskommt.
Genau dort wollte ich einhaken. Diese Perspektive wurde auch uns immer so kommuniziert und das ist auch das, was wir bis jetzt genauso von den Clubs gehört haben, dass das die Kommunikation vom Seitenlandes Steiermark an sie ist. Sagt uns ein Projekt, sagt uns, was das ungefähr kostet und dann reden wir darüber, wie viel wir zuschießen. Ist das nicht ein bisschen leicht gemacht aus Perspektive des Landes Steiermark, weil zum Beispiel der Clubobmann 3-7er von den Grazer Grünen betont uns gegenüber immer wieder, dass die Vereine zwar in Graz spielen, aber hinsichtlich Einzugsgebiet und Strahlkraft natürlich ein steirisches Thema sind und nicht nur ein Grazer Thema. Macht man es sich da nicht einfach zu sagen, ihr müsst das Problem lösen, dann schauen wir uns an, ob es uns taugt und dann sagen wir, wie viel wir euch geben. Ist das nicht politisch auch ein bisschen unredlich?
Es ist vor allem politisch sehr bequem. Das Land lehnt sich zurück, sagt, statt Graz macht's ihr. Das Land hat zugeschaut, wie der Siegfried Nagel die Watschen gekriegt hat von den Sturmfans. Das Land hat zugeschaut, wie die jetzige Koalition die Watschen kriegt von den Vereinen und von den Fans. Also eine bequemere Position gibt es ja nahezu nicht. Und die Stadt hat es aber, also wenn wir jetzt vom politischen Spielchen unter Anführungszeichen reden, die Stadt hat es aber auch nie geschafft, dass sie den Ball so weit zum Land bringen und das Land quasi irgendwie in eine aktivere Rolle zwingen. Die haben sich damit zufrieden gegeben, dass das Land sagt, bitteschön, schaut's, macht's und dann legt uns was vor und dann werden wir schon sehen.
Wie könnte man schaffen, dass man das Land in eine gestaltende Rolle drängt und nicht nur in eine Warteposition?
Naja, das Problem ist, das Stadion gehört halt einmal der Stadt. Das ist auch die Position des Landes und das Argument des Landes. Früher war das Stadion in Liebenau ja ein Bundesstadion, ist dann mit dem Neubau quasi in die Hände der Stadt übergegangen. Und das nutzt halt das Land, ja, sagen wir so, gnadenlos aus und sagt, das geht uns nichts an. Wie das politisch wirklich gelingen kann, dass man die in eine aktivere Rolle holt, wäre möglicherweise auch der Druck der Vereine, müsste sich da ein anderes Ziel suchen. Also nicht nur immer Stadtpolitik attackieren und bei der Stadtpolitik vorstellig werden, sondern auch aktiv aufs Land zugehen. Der neue Landeshauptmann ist ja dem Thema nicht ganz abgeneigt, würde ich meinen, ganz grundsätzlich.
Das ist zumindest das, was von Sturmseite auch kommuniziert wird an uns, dass man sich da eigentlich erhofft, dass jemand dort jetzt ist, der dem gegenüber affiner ist, ohne jetzt die politische Schlagseite insgesamt irgendwie gut zu finden, aber offenbar ist er Fußballfan.
Er ist Sturmfan, also Marek Kunasek, neuer Landeshauptmann, ist harter Sturmfan.
Aber ja. Im Endeffekt geht es ja da grundsätzlich um eine Fußballaffinität und dann gibt es einen Bezug zum Verein, wie auch immer. Wir stehen jetzt jedenfalls an dem Punkt, wo wir die politische Absage an zwei Stadien haben und die Machbarkeit eines Um- und Ausbaus von Liebenau geprüft wird mit Themen, die eine Arbeitsgruppe erarbeitet hat, was das alles sein soll. Also größer, VIP-Club, die ganzen Themen, die wir halt brauchen für die Europacup-Tauglichkeit und so weiter. Wie ist deine Einschätzung dazu, was da passiert? Es gibt angeblich bis Mitte dieses Jahres ein Ergebnis, was geht, was nicht geht und so weiter. Dann wird es irgendwie eine Schätzung geben, was das alles kostet. Und dann wird man reden müssen, wie man das macht. Mich verlässt irgendwie bei diesen ganzen Themen das Gefühl nicht, dass das wieder nur ein Zeitgewinnen ist, wenn man momentan eh nichts anderes machen kann. Teilst du das oder glaubst du, das ist alles tatsächlich darauf ausgerichtet, dass man das dann wirklich umsetzen will?
Naja, also Zeitgewinnen tut man nicht, man verliert Zeit seit vielen Jahren in Wahrheit.
Politisch Zeit gewinnen.
Ja, na, auch da glaube ich, dass man Zeit verliert. Was ich schon glaube, ist, dass das ein ernsthaftes Unterfangen ist, um zu schauen, was ist dort technisch und behördlich möglich. Und ich glaube nicht, dass das eine gemachte Wiesn ist. Dass der Ausbau in der Form, wie sich das die Stadt oder vor allem die Vereine wünschen, dass das so leicht geht. Und die Probleme sind da vor allem der Verkehr einerseits sowie Lärm und Licht. Also da geht es ganz massiv um Anrainerinteressen und nicht nur Interessen, sondern auch Rechte. Und die Frage ist, kann man diesen Ausbau so gestalten, ohne dass ich eine neue Umweltverträglichkeitsprüfung brauche? Sprich, kann ich den Ausbau so machen, dass ich mit den bestehenden Genehmigungen, die auf dem Stadion drauf sind, das Auslangen finde? Wenn ich das nicht kann, dann reden wir erstens von mindestens 3 Jahren mehr, sage ich jetzt einmal so aus dem Bauch heraus, die Umsetzung braucht. Und da reden wir von sehr, sehr langen Verfahren, wo Anrainer ganz klar definierte und relativ starke Rechte drinnen haben, eben was das Thema Lärm und vor allem auch Licht betrifft. Das hat die Stadt schon einmal erfahren dürfen bei dem Bau der zweiten, also der Eishalle B. Da gab es eine Anrainerin, die da Einsprüche erhoben hat. Die Stadt hat das lang ignoriert, kleingeredet, um dann feststellen zu müssen, shit, für die Eiskunstlauf-EM war es damals, glaube ich, geht sich das Projekt nicht mehr aus. Das war eine ziemliche Blamage und eine massive Unterschätzung der rechtlichen Situation seitens der Stadt und sowas Ähnliches. Wenn es eine Umweltverträglichkeitsprüfung brauchen sollte, haben wir dann auch beim Stadion.
Diese UVP ist das eine Thema, das ich auch mit den politisch Verantwortlichen schon mal besprochen habe für eine frühere Sendung. Da wurde mir zwar unisono versichert, dass man relativ zuversichtlich ist, dass man ohne UVP auskommen würde bei der Machbarkeit. Ist das aus deiner Sicht dann wieder ein bisschen eine politische Schönrederei, wenn man in Wirklichkeit natürlich gar nicht weiß, ob das wirklich geht?
Genau, das, also ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt kann man das überhaupt noch nicht sagen. Das also was richtig ist beim Neubau auf der grünen Wiese, wie es ja quasi kurz angedacht wurde, da beim IKEA unten, da war klar, man braucht der UVP. Das war von Anfang an klar. In dem Fall Ausbau gibt es zumindest die Hoffnung, dass man sagt, man kommt ohne neue UVP aus, weil man ja schon ein Stadion stehen hat, das entsprechende Genehmigung hat. Ob das dann so ist, kann man noch nicht sagen.
Zu dem ganzen Thema, was natürlich Zeitverzögerung und massiv mehr Kosten verursachen würde, kommt ja noch eins dazu. Nicht genannt werden wollende Quellen sagen uns, dass das, was momentan überhaupt geprüft wird, also die Art des Ausbaus, des Umbaus und was alles in diesen Plänen jetzt momentan drin sein soll, ist so ein bisschen ein Wunschbrief ans Christkind von den Vereinen. Wie auch immer, wir gehen davon aus, wir können das umsetzen ohne UVP. Kosten tut es trotzdem viel. Ist es angesichts der vorher besprochenen Finanzlage von Graz und dem Thema, das es jetzt mit dem Budget gibt, da unlängst, was in der kleinen Zeitung eh heute oder gestern, in den letzten Tagen jedenfalls irgendwie ein Thema war, ist es überhaupt eine realistische Möglichkeit, das zu finanzieren? Auch wenn es jetzt ohne UVP und mit den momentan zumindest ein bisschen hochgerechneten Kosten durchgehen würde?
Ich glaube, dann ist es politisch ein Muss, das zu finanzieren. Wenn ich so lange an diesem Thema herumdoktere und dann endlich nach vielen Jahren eine Studie habe, eine Machbarkeitsstudie, die sagt, so, das und das geht, wir können das Stadion erweitern, wir können die VIP, die VIP-Geschichte zufriedenstellend lösen, wir schaffen das, dass das Stadion wieder Europacup-tauglich ist und es wird, also wenn das alles so eintritt, dann reden wir, glaube ich, von, ich sage einmal, Größenordnung rund 100 Millionen Euro. Wenn das am Tisch liegt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Politik sagt, ja, okay, in der Theorie geht es, aber leider, jetzt haben wir kein Geld. Das überlebt weder die Landespolitik noch die Stadtpolitik. Ist meine Prophezeiung.
Zwei Nachfragen dazu. Erstens, warum überlebt sie das nicht?
Weil der Druck so groß ist, das geht einfach nicht. Ich kann nicht drei, oder es sind mehr als drei Jahre, ich weiß nicht, sechs Jahre wahrscheinlich reden wir schon von dieser Stadionthematik. Und wenn ich dann eine potenzielle Lösung am Tisch habe, kann ich als Politik nicht sagen, ja passt, jetzt hätten wir zwar die Lösung und wir wissen, wie es geht, aber wir machen es nicht.
Aber man ist ja mittlerweile als gelernter Politikbeobachter so weit, dass man sehr, sehr viele Ankündigungen, die sehr eindeutig waren, sehr, sehr schnell über den Haufen wirft, wenn man gerade der Meinung ist, es geht doch nicht.
Nein, aber also ich, das glaube ich nicht. Wenn ich eine Studie habe, die darlegt, so und so geht's, dann kann man natürlich diskutieren, okay, ich fahre das ein bisschen zurück, ich fahre dort ein bisschen, machst du dort ein bisschen billiger. Das wird schon alles dann diskutiert werden, aber dass ich grundsätzlich sage, okay, ich wüsste, wie es geht, aber ich mache es jetzt nicht, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Dann einhakend auf das, was du mit dem Zurückfahren gerade angedeutet hast, gibt es dann nicht andererseits, okay, man ist politisch offenbar im Zwang und im Bringschuld, das dann tatsächlich umzusetzen, wenn die Studien dementsprechend ausgehen. Gibt es die Gefahr einer Schmalspur-Variante, wo ich dann wieder in 10, 15 Jahren Thema aufreiße, das gleichgelagert ist wie das aktuelle?
Das könnte durchaus sein, wobei ich glaube, dass die Mindestanforderung an einem Ausbau von Liebenau muss ja sein, dass das Ding wieder Europacup-tauglich und in Wahrheit Champions League-tauglich ist. Das formulierte Ziel, dass man dort auch wieder Spieler vom Nationalteam abhalten will, ob das machbar ist, weiß ich nicht, das wäre so ein Ding, wo man dann sagt, okay, dann dort fahren wir halt ein bisschen zurück. Aber so weit zurückzufahren, dass man dann erst wieder nicht Europacup oder Champions League spielen kann, das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich glaube, da wird auch keiner Millionen in die Hand nehmen, wissend, dass ich das Sturm das nächste Mal wieder in Klagenfurt spielen muss.
Nein, das glaube ich auch. Eine Lösung kann ja nur das beinhalten, weil das ist ja die Hauptstoßrichtung, was überhaupt realisiert werden muss. Wir sind jetzt so grob einmal durchs Thema durch. Du bist ja nicht nur Journalist, sondern, wie ich weiß, auch fußballaffin. Also nicht nur Stadtpolitik und Budgetexperte und Rechnungshofexperte. Wie sieht deine, jetzt Wunschdenken, normativ, Idealvorstellung für eine Grazer Stadioninfrastruktur angesichts der aktuellen sportlichen Lage, also zwei Bundesligisten und so weiter, was wir halt jetzt haben. Wie sieht das für dich aus? Was wäre dein Idealzustand?
Ja, jetzt ganz losgelöst von all den Debatten, die wir seit 6 Jahren führen, ist der Idealzustand natürlich, jeder Verein hat sein eigenes Stadion. Wissend, dass das nicht geht, ist die Idealvorstellung, die Stadt hat ein Stadion, das vielleicht nicht alle Stückerl spielt, aber die Stückerl spielt, dass man sie nicht international blamieren muss, sondern einen soliden internationalen Auftritt hinlegt. Und idealerweise gibt es dann eine Stadionverwaltung, weil dann gehen wir davon aus, dass das Stadion weiterhin der Stadt gehören wird oder jedenfalls der öffentlichen Hand. Vielleicht steigt ja das Land dann mit ein in die Betreibergesellschaft. Aber jedenfalls öffentliche Hand, und dass die Gesellschaft, die das Stadion betreibt, ein Gespür hat, was die Vereine brauchen und wie man mit Vereinen umgeht und mit Menschen umgeht, die da und dort auch anecken in der Öffentlichkeit und halt ihre Eitelkeiten haben, wie wir sie ja alle haben, und dass das dann irgendwie eine runde Geschichte wird.
Ich ergänze, man sollte in diesem Fall, den du skizzierst, auch eine Person dorthin setzen, die das dementsprechend umsetzen kann und möglicherweise nicht in entgegengesetzte Richtung arbeitet eventuell. Aber das nur als Klammer. Letzte Frage. Eine realistische Einschätzung deinerseits. Wir haben jetzt skizziert, was passieren wird, was dieses Jahr ansteht. Ende dieses Jahres, wo steht die Stadionfrage? Was ist im Dezember 25 passiert? Wo stehen wir dann?
Ich traue mich zu sagen, traue ich mir das wirklich? Ja, ich sage, in der Machbarkeitsstudie kommt raus, ja, das geht. Der Ausbau ist möglich. Er ist möglich ohne UVP, ist jetzt meine Prognose. Dann stehen wir Ende 25 an dem Punkt, dass wahrscheinlich Land, Stadt und die Vereine über die Finanzierung verhandeln, wahrscheinlich streiten, was in der Politik ja per se nichts Schlechtes ist, und die Weichen dafür gestellt werden, dass, sagen wir, 26, vielleicht 27 mit dem Umbau begonnen werden kann.
Der dauert dann wie lang?
Ja, die Ansage war, dass man das bei laufendem Spielbetrieb macht. Wie das technisch geht, keine Ahnung. Aber der würde wahrscheinlich, ich sage einmal, auf Etappen dann passieren und 2 bis 3 Jahre dauern.
Das heißt, wir spielen noch ein paar Mal Champions League in Klagenfurt bis dorthin.
Im sportlichen Idealfall ja.
Vielen Dank für deine Zeit, deine Expertise und das Gespräch.
Ja, danke für die Einladung.
Mir bleibt noch, euch allen und auch uns bei Black FM einen guten Start ins Sturmjahr 2025 zu wünschen. Auch in diesem Jahr haben wir gleich nochmals den bereits bekannten Hinweis für euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch gerne tun. Wir freuen uns über jede Unterstützung, die unter anderem die Produktionskosten für diese Sendung trägt. Ihr findet alle Infos dazu unter blackfm.at unter dem Punkt Unterstützen. Danke an alle, die das unlängst getan haben und in Zukunft vielleicht bald tun werden. Wir bedanken uns natürlich auch in dieser Ausgabe für den technischen Support von Das Pod, die diese Sendung für uns produziert haben. Wir sind jetzt nach unserer Feiertagspause ab sofort wieder in gewohnter Ausführlichkeit für euch da. Einige Highlights für die nächsten Wochen sind schon fixiert. Stichworte Parenzen und Black FM Live. Natürlich werden wir auch wie immer mit unseren Querpässen auf die aktuellsten Entwicklungen unseres Herzensclubs reagieren. Inzwischen und bis dahin und überhaupt gilt freilich immer alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.